Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sind ja mit unserem Herrn unterwegs auf Ostern zu. Zu finden gibt es nicht nur ein paar Ostereier, sondern das Leben selbst. Und wir können schon mal Vorfreude haben darauf, dass wir am nächsten Sonntag die Auferstehung feiern. Das wiederum soll dann Vorfreude auf unsere eigene Auferstehung auslösen. Aber das ist uns alles im Alltag ziemlich weit weg, zumindest emotional. Dichter dran sind uns mögliche Bedrängnisse, die sich unterwegs ereignen können und uns dann ganz in Anspruch nehmen. Bedrängnisse also, moderner ausgedrückt, Schwierigkeiten, Probleme, Engpässe, vor allem Frustrationen. Gott über uns, wir über Gott, wir über uns selbst. Ich lese Matthäus 26 von Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Ich denke, dass Gott selbst mehr Verständnis für die Jünger hat, als wir es haben. Ein bisschen fassungslos kann man darüber schon sein, was da passiert. Da wird vor ihren Augen Weltgeschichte geschrieben und sie machen sie zu. Aber es gibt einen Punkt, den wir auch aus Erfahrung kennen, an dem einem irgendwie alles zu viel ist. Und den haben die Jünger offensichtlich erreicht. Sie sind emotional erschöpft, ausgebrannt. Und überhaupt mit Gott wachen, ihn in seiner Not mit dieser Welt beistehen, da könnte sich bald der Eindruck der Überforderung breit machen. Die Ursache der Müdigkeit ist wohl, denke ich, dass die Jünger zu verwirrt sind von dem, was sie gerade erleben oder sich anbahnt. Sie wollen sich orientieren, aber sie bekommen die einzelnen Puzzleteile der Ereignisse irgendwie nicht zusammen. Dass sich nun etwas zuspitzen wird, war ihnen, denke ich, schon klar. Und sie dachten, jetzt ist es soweit, dass sich Jesus als der erweist, dem alle Gewalt der ganzen Welt, inklusive meiner klitzekleinen, gehört. Es gab Anzeichen dafür. Der Einzug nach Jerusalem, nachdem der heutige Sonntag benannt ist, hatte zwar seine Schönheitsfehler im Hinblick auf das gewaltige Machtergreifen Gottes, aber es mag den Jüngern als ein Anfang erschienen sein. Doch alles Weitere, zum Beispiel das, was Jesus zum Abendmahl sagt oder tut, passt irgendwie in dieses Bild nicht hinein. Und tatsächlich erweist Gott seine Größe, seine Liebe tatsächlich, aber eben doch nicht so, wie es sich die Jünger gewünscht haben, sondern durch seine Opferbereitschaft. Das ist nicht das, was sie sehen und hören und erleben wollen, denn es bedeutet Verlust. Doch was wir dabei vor allem verlieren, ist die Illusion, dass es uns und der Welt am besten stehen würde, wenn wir unsere Pläne eins zu eins umsetzen können. Wie können wir besser mit bedrängenden Frustrationen umgehen, vor allen Dingen denen, die wir nicht mal gerade so wegschnippen können? Ich habe 5 Punkte. Der erste, die Bedrängnis selbst ist nicht unser Feind, allenfalls unser Umgang damit. Vor einigen Wochen sagte ich zu meiner Frau, dass ich heute predigen werde, und sie fragte nach dem Thema, und ich fügte hinzu, hoffentlich hält es der Herr nicht für nötig, mir noch zusätzliche Bedrängnisse zu schicken, damit ich heute was zu erzählen habe. Aber ich kann darüber scherzen, weil ich denke, dass Gott so nicht verfährt. Grundsätzlich fürchten wir aber diesen Trouble, den Bedrängnisse mit sich bringen. Erst recht, wenn sie sowas ganz Grundsätzliches haben und nicht nur es sich um Kleinigkeiten handelt. Was ist eigentlich das Schlimme an den Bedrängnissen? Ich denke, dass wir uns ausgeliefert fühlen, ein Stück Kontrolle verlieren, nicht mit den Schwierigkeiten sicher oder gar mit Leichtigkeit umgehen können. Das wollen wir unbedingt, die Kontrolle haben, obwohl wir nicht auf dieser Welt sind, um die Kontrolle zu haben, sondern um Vertrauen zu lernen. Dabei hatten wir uns immer wieder die Dinge ganz gut ausgezirkelt und überlegt, wie es zu laufen habe, damit es für uns und alle anderen gut ist. Wir wissen zwar, dass Gottes Gedanken größer sind als unsere, aber sie sind uns einfach zu hoch. Und das macht uns nervös, wenn es nicht nach Plan läuft, nach den Regeln, die wir uns so überlegt haben. Und dann kommt zu den bereits vorhandenen Frustrationen die hinzu, dass es eine Unstimmigkeit in unserer Beziehung zu Gott gibt. Was darauf hinauslaufen könnte, dass wir anzweifeln, dass Gott die Kontrolle über unsere Situation hat. Und ich denke, aus himmlischer Perspektive ist diese Behauptung das Lächerlichste, was man sich vorstellen kann. Grundsätzlich gilt, dass manchmal unsere Art, das Problem zu sehen, das Problem ist. Denn wir kämpfen dagegen an und werden immer verbissener. Und dann sind wir auch immer weniger handlungsfähig. Wenn es uns also gelänge, erstmal anzuerkennen, was ist, und etwas entspannter mit der Situation umzugehen, würden wir auch handlungsfähiger sein, sie zu überwinden. Es gibt da so eine steile Aussage: Besiege deine Feinde, indem du sie zu Freunden machst. Bedrängnis erleben wir als Feind. Aber vielleicht ist es manchmal auch möglich, ein wenig damit Freundschaft zu schließen. Ich habe diese Woche nach einem Beispiel gesucht, an dem deutlich wird, dass wir uns manchmal verbissen auf Problembewältigung versteifen und uns damit irgendwie sinnlos im Kreis drehen. Ich habe kein wirklich gravierendes Beispiel erlebt, glücklicherweise. Aber ich nehme mal ein banales in der Hoffnung, dass es ein bisschen was deutlich macht. Ich habe die letzten Tage in einem Freizeitheim gearbeitet, in dem es ein kleines Schwimmbad gibt. Und ich bin früh morgens runtergegangen und es gab ein Problem. Es war dunkel und ich wusste nicht, wo der Lichtschalter ist. Habe mir dann aber gedacht, verirren kannst du dich hier nicht, viel zu klein, du schwimmst einfach trotzdem. Und das hat dann irgendwie, es dämmerte dann so und es machte irgendwie Spaß, so in dem Halbdunkel, dass es dann war, dort sich zu bewegen. Dann ging aus irgendeinem Grund das Licht an und ich empfand das als sehr unangenehm, weil es nun grell mir ins Gesicht schien und so ohne Licht viel besser war. Nun hatte ich wieder ein Problem. Ich wusste nicht, wo das Licht ausgeht. Merkt ihr, wie wir manchmal irgendwie fixiert sind darauf, irgendwelche Sachen abzustellen und sich die Sache dann irgendwie in den Schwanz beißt? Natürlich ist das noch keine Antwort auf die gravierenden Bedrängnisse. Aber es soll einfach mal deutlich machen, dass es sich manchmal lohnt, zu versuchen, sich mit einer Situation, so wie sie ist, ein Stückchen mehr anzufreunden, um dann zu sehen, was sich daraus für Freiräume entwickelt. Mein zweiter Punkt, unsere Grenzen sollen anerkannt werden. Nicht nur von anderen, sondern auch von uns selbst. Denn wir erleben eine Menge Dinge, denen wir hilflos gegenüberstehen. Menschen sterben oder werden krank. Und all die Dinge können wir nicht kontrollieren. Und im Grunde genommen ist es eine lebenslange Aufgabe, sich zu sagen, ich habe Möglichkeiten und ich habe Grenzen. Und es ist im Grunde genommen daneben, das eine zu lieben und das andere zu hassen. Weil das eine ohne das andere nämlich nicht existieren kann. Die Möglichkeiten nicht ohne die Grenzen nicht ohne die Möglichkeiten. Und wenn wir das so kategorisch abspalten, schränken wir uns ein. Ich denke, dass ich Gott so im Laufe der Jahre besser verstehen lerne, vor allen Dingen in letzter Zeit, wo es also auch ich entdeckt habe, wie man ihn ganzheitlicher erleben kann. Aber letztlich ist es doch so bei alledem, dass unsere Erkenntnis von Gott wie ein Glühwürmchen in unserer Hand ist, das auf die Leuchtkraft der Sonne hinweist. Mein dritter Punkt, unerfüllte Wünsche und ein unerfülltes Leben sind zweierlei. Das ist uns nicht klar oder wir vergessen es schnell. Denn wir haben ja unsere Wünsche, um der Sinnlosigkeit und Nichtigkeit unseres Seins zu entkommen. Doch der Kompass ist nicht immer auf das Zentralgestirn unseres Seins ausgerichtet, sondern hat ablenkende magnetische Felder. Nun, das ist natürlich nicht die Lösung, wie das manche Christenmenschen denken, aus Angst vor Frustrationen oder aus einem Helfersyndrom heraus die eigenen Bedürfnisse immer weniger wahrzunehmen. Dem erteilt dieser Bibelabschnitt übrigens auch eine klare Absage. Jesus schämt sich nicht, seinen Herrn dreimal zu bitten, nicht ans Kreuz gehen zu müssen. Das sagt, dass Jesus auch in der Stunde seiner größten Selbstverleugnung noch sehr guten Kontakt hatte zu seinen Bedürfnissen. Er wusste immer noch, was er nicht will. Aber weil er den guten Kontakt zu sich und seinen Bedürfnissen hatte, konnte er als eine klare, bewusste Entscheidung dies zurückstellen um des höheren Zieles willen. Aber solch eine Entscheidung ist etwas völlig anderes als eine falsch verstandene Selbstlosigkeit, in der man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich will. Es geht in unserem Leben eigentlich immer nur um eins, um Beziehungen. Und deshalb ist nicht das höchste Ansinnen von Gott, unseren Wunschzettel abzuarbeiten, weil sich darauf natürlich nicht unsere Beziehung zu Gott reduzieren sollte. Uns würde es im zwischenmenschlichen Bereich auch nicht gefallen, wenn etwa Kinder mit ihren Eltern nur sprechen, wenn sie eine Taschengelderhöhung brauchen oder Partner nur miteinander sprechen, wenn sie irgendwelche Erwartungen aneinander haben. Ich habe gelernt und vergesse es aber auch immer wieder, dass es nicht darum geht, dass sich alle meine Wünsche erfüllen, sondern dass es darum geht, zu vertrauen. Auch das, was mir widerfährt, mir auch widerfahren darf. Ein vierter Punkt, nur gut, dass wir Gott nicht manipulieren können. manche Geschichten in der Bibel erheben den Eindruck, als ob man Gott überreden könnte. Aber wo immer das passiert, ist das nicht sehr günstig für die Menschen, weil es letztlich bedeutet, dass man Umwege gehen muss. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder den Blick zu weiten und sich nicht darauf zu fixieren, als ein Dogma, die Lösung ist die Überwindung des Problems. Punkt aus. Das Problem muss weg, und zwar um jeden Preis. Sondern mitunter will uns Gott einfach in eine größere Dimension führen. Wir schrieben das Jahr 1980, mag für manche prähistorisch sein, ist für mich auch ziemlich weit weg. Aber eine Bedrängnis, die mir sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, sozusagen eine Schlüsselerfahrung. Ich war unterwegs in meinem Theologiestudium, das nur den einen Zweck hatte, ich sollte und wollte Prediger werden. Und in der Mitte dieser Ausbildung haben mir meine Dozenten wenig bis gar keine Hoffnung gemacht, dass das alles Sinn macht. Denn mein Sprachfehler war ein gravierendes Handicap für diese Art von Tätigkeit. Und das war für mich eine Bedrängnis, weil ich schon sehen wollte, was mache ich eigentlich beruflich? Und dann wäre es sinnvoller gewesen, das abzubrechen und etwa Vermessungstechnik zu studieren. Da hatte ich schon eine Berufsausbildung und Berufserfahrung. Und ich hatte doch gute Argumente, dass Gott das Problem löst. Ich war dann in den Ferien auf einer charismatischen Freizeit und dort bekam ich eine Geistesgabe. Und es lag dann auch nahe, ein Heilungsgebet für den Sprachfehler zu machen. Das geschah dann auch, nicht nur das Gebet, sondern auch die Heilung. Und es war für alle sichtbar. Es mag sein, dass ich damals mehr gestottert habe als heute, aber es war für alle sichtbar, dass Gott hier eingegriffen hat. Im weiteren Verlauf der Ereignisse kam der Sprachfehler aber wieder. Dennoch war das für mich keine frustrierende Erfahrung. Nach biblischem Vorbild hätte ich ja noch zweimal frei gehabt, weil der Paulus hat ja auch dreimal gebetet. Aber ich habe das dann nicht gemacht, weil ich dachte, da kommt dann auch nichts anderes bei heraus. Ist es ja auch nicht in den biblischen Beispielen. Aber überlegen wir mal, wenn wir mal so drauf schauen, was ist da eigentlich das größere Wunder? Na, natürlich wäre es ein Wunder gewesen, wenn Gott mir diesen Sprachfehler genommen hätte. Aber ehrlich gesagt, mittlerweile auch bei mir selbst wäre das längst in Vergessenheit geraten und es wäre einfach passiert. Das größere Wunder wage ich jetzt mal zu behaupten, aber ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Das größere Wunder ist, dass ich seit 30 Jahren eine Tätigkeit ausübe, die sehr stark von öffentlichem Reden bestimmt ist. Und Gott das irgendwie hinkriegt, dass es kein Problem ist oder kein nennenswertes. Vorhin hat mich nach dem Gottesdienst jemand, der mich nicht kannte, gefragt, welchen Sprachfehler meinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja gerade das Wunder. Also, versteht ihr? Also wir denken, die Überwindung des Problems ist die beste Lösung. Aber vielleicht hat Gott noch viel Größeres vor, will uns einfach noch viel mehr von seiner Macht zeigen, indem er das nicht gleich wegnimmt. Ich habe damals gesehen, dass er die Macht dazu hat. Und das hat mich in meinem Glauben gestärkt. Auch wenn das nicht so ganz nach Plan lief. Und letztlich hat Gott viel mehr getan, als ich damals je hätte erwarten können im Hinblick auf meinen Dienst. Es gibt ein Zitat von Jochen Klepper, von dem ich immer wieder so eine durchtragende Kraft gespürt habe. Er sagt, manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, das einem hilft. Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen und es dulden lässt. Das heißt nicht, darauf kommen wir dann auch nochmal gleich zu sprechen, dass wir immer uns dem Schwierigkeiten hingeben müssten und nicht auch aktiv werden sollen. Aber es geht hier um eine gute Balance. Denn erst das, was erstmal so sein darf, wie es ist, kann dann auch aktiv verändert werden. Ich habe mich ja hier im Christustreff sehr eingesetzt für das Gebet für Kranke. Wir sind mittlerweile im Café Zentral, aber der Weg für Zitela ist dahin auch nicht weiter als den, den wir oft gehen, um unsere Schwierigkeiten loszuwerden. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum das doch relativ wenig genutzt wird. Und ein Faktor, der dann immer wieder irgendwie auftauchte, war die Befürchtung, dass man hinterher frustrierter ist als vorher, weil vermeintlich nichts passiert ist. Und ich muss mich dann erstmal hineindenken in dieses Argument, weil ich das nicht so teilen kann. Weil ich denke, es passiert immer was. Es passiert immer, dass wir uns nach dem ausstrecken, mit dem wir einmal in der Ewigkeit leben wollen. Jetzt eine sehr verkürzte Fassung des Themas, aber ich möchte das jetzt einfach mal so stehen lassen. Wir können alles von Gott erwarten und dürfen ihm zugleich alles überlassen. Und das ist ein Balanceakt, den wir oft nicht so richtig hinkriegen. Im fünften Punkt geht es darum, dass wir den Angriffen gut ausgerüstet sind. Es soll jetzt noch mal ein bisschen interaktiv werden. Ich hoffe, einige gehen jetzt nicht gleich in Deckung, aber um Deckung geht es genau. Wir haben nämlich manche Bedrängnisse, wo tatsächlich Gegenwehr angesagt ist. Gerade wenn wir den Eindruck haben, so wie das Paulus in Epheser 6 ausdrückt, dass wir nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen dieser Erde zu tun haben, dem Widersacher Gottes. Und nun beschreibt er, dass Gott uns nicht alleine lässt mit diesen Angriffen, sondern uns einen Komplettschutz zur Verfügung stellt. Und der ist nun sehr, sehr komplett halt, sehr ganzheitlich. Und ich lade euch ein, dass wir uns mal ein paar von diesen Schutzgegenständen vor Augen führen und eben mal so ein bisschen das körperlich verorten. Also wohin gehört das gerade? Damit wir dem mal so ein klein wenig nachspüren können und es ein bisschen ganzheitlicher wird, als wir normalerweise so unterwegs sind. Zunächst wird gesagt, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Also es geht um die Gürtellinie und wenn ihr wollt, könnt ihr mal so die Hände in die Seite tun, ohne euer Nachbar zu erstechen. Vielleicht mal da so an der Gürtellinie die mal so ein bisschen wahrnehmen und euch fragen, welche Wahrheit Gottes für euer Leben sollte euch umgürten. Ja, sollte euch einfach einen guten Halt geben. Jetzt kommen wir zum Oberkörper. Da heißt es, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Also ihr könnt mal so mit eurer Aufmerksamkeit und wenn ihr wollt auch mit euren Händen zu einem Rippenbogen gehen. Dort werden eure inneren Organe geschützt, die euch am Leben erhalten. Und nun wird gesagt, wir sind darüber hinaus durch den Panzer der Gerechtigkeit Gottes geschützt. Das heißt, wir müssen uns nicht selber abpanzern, sondern wir haben diesen Panzer, der uns einfach zur Verfügung steht und mit dem wir geschützt sind. Als nächstes kommen wir zu den Beinen und Füßen. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium oder des Friedens. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal so ein bisschen die Beine so abstreifen, als ob ihr so lange Stiefel oder enge Hosen anzieht. Was hat das mit den Stiefeln auf sich? Ja, es ist nämlich so, ja, das ist ein Impuls jetzt ganz für sich. Es liegen immer wieder Scherben des Unfriedens herum in unserem Leben. Und wenn wir da barfuß unterwegs sind, dann sind wir irgendwie ziemlich ungeschützt. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Jetzt geht's im Grunde genommen um alle schutzbedürftigen Bereiche. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen
Pfeile des Bösen.
Das gefällt mir übrigens am besten. Wenn irgendwelche Angriffe sind, dann mache ich diese Bewegung und imitiere so ein Schild und stelle mir vor, dass zwischen mir und allem, was an mir Schutz braucht und den Angriffen, das Schild des Glaubens steht. Mein Vertrauen zu Gott ist dieses Schild des Glaubens. Und deswegen treffen mich die feurigen Pfeile nicht, sondern treffen das Schild. Und ich kann diesen Kampf überhaupt nur bestehen. Als letztes Schutzinstrument den Helm des Heils. Könnt mal eure Aufmerksamkeit auf den Kopf lenken. Da passiert ja das Entscheidende. Und das ist durch die Schädeldecke geschützt. Ja? Aber vielleicht noch nicht so ganz ausreichend. Deswegen brauchen wir den Helm des Heils, damit wir an dieser sehr schutzbedürftigen Stelle wirklich geschützt sind. Und ich führe mir das dann gerne vor Augen, dass ich einfach, so wie ich manchmal auch meinen Kopf schütze, wenn ich Sport treibe, hier den Helm des Heils mir zur Verfügung steht. Und als letztes das Schwert des Geistes. Und gerade in Bedrängnissen, in Auseinandersetzungen ist immer die Frage, wie kann ich wahrnehmen, dass die gebietende Macht des Wortes Gottes mir zur Verfügung steht und deswegen sichergestellt ist, dass alles, was mich nur angreifen kann, mich nicht zu Fall bringen muss, sondern der allmächtige Gott für mich eintritt mit seinem Wort. Und ich wünsche uns in der vor uns liegenden Woche diese Gewissheit, dass wir über all dies verfügen können und so gut unterwegs sein können zu dem, was uns in der Macht des Auferstandenen erwartet. Amen.